Adventskalender, Türchen Nummer 17. Es gibt Tage, an denen wir morgens aufstehen und merken, irgendetwas zwickt. Der Rücken, der Nacken oder die Laune. Und meistens denken wir dann, warum ich und warum ausgerechnet heute? Vielleicht lohnt es sich, an solchen Tagen einmal einen Blick auf jene Menschen zu werfen, deren Körper sie weit mehr im Stich ließ und die trotzdem Kunst geschaffen haben, die wir bis heute bewundern. Menschen, deren Krankheiten nicht nur lästig waren, sondern lebensverändernd und schicksalhaft. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Wieder alle Umstände. Beginnen wir mit einem Mann, der wahrscheinlich am eindrücklichsten zeigt, wie nah Genie und Einschränkung beieinander liegen können. Wahrscheinlich kann sich kein Mensch auf der Welt vorstellen, dass Ludwig van Beethovens Musik jemals in Vergessenheit gerät. Er schuf Werke, die sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit gegraben haben. Aber er brauchte seinen Genius auch, denn das Schicksal konfrontierte ihn mit dem perfidesten Gegner, den man sich bei einem Komponisten vorstellen kann. Taubheit. Seine begann laut. Ein Klingeln, ein Pfeifen. Er schrieb seinem Freund Franz Wegeler: »Meine Ohren sausen und brausen Tag und Nacht. Ich fühle mich in meinem Kopfe wie betäubt.« Es begann also mit einem Tinnitus. Ohrgeräusche, die Menschen zur Verzweiflung bringen können. Dann ließ sein Gehör nach. Und irgendwann folgte die Erkenntnis, dass es nicht vorübergehen würde. Die Ursache ist bis heute unklar. Otosklerose, Innenohrentzündungen, Autoimmunprozesse oder sogar Bleibelastung. Vieles wäre möglich. Sicher ist nur, dass Beethoven bereits mit Mitte 40 praktisch taub war. Ein Komponist ohne Gehör. Es klingt wie ein Paradoxon. Doch Beethoven verlor nicht die Musik, sondern nur die Fähigkeit, sie zu hören. Die innere Klangwelt blieb. Mit Knochenleitung, Tastenfühlen, Gesprächsbüchern und schierer Willenskraft schuf er einige seiner bedeutendsten Werke in einer Phase völliger Isolation. So zum Beispiel seine 9. Symphonie mit der Ode an die Freude. Bei der Uraufführung musste man ihn sogar umdrehen, weil er die Ovationen nicht hörte. Seine Krankheit entzog ihm die Kommunikation, aber nicht den Genius. Und manchmal, wenn wir finden, wir hätten gerade einen schlechten Tag, könnte ein winziger Blick auf Beethovens Lebensumstände uns daran erinnern, dass wir viel stärker sind, als wir glauben. Aber es gibt Krankheiten, die künstlerisches Schaffen nicht nur erschweren, sondern faktisch unmöglich machen. Die Geschichte der Cellistin Jacqueline Dupré gehört zu den tragischsten des 20. Jahrhunderts. Mit Anfang 20 galt sie als Wunderkind, als Sensation, als Naturgewalt. Und dann, kaum 10 Jahre später, kam die Diagnose: Multiple Sklerose. Eine Krankheit, die genau jene Fähigkeiten zerstört, die ein Streichinstrument erfordert: Kraft, Präzision und Koordination. Ihre linke Hand konnte die Saiten nicht mehr sicher greifen, die rechte nicht mehr Bogenkontakt halten, die Feinmotorik zerfiel. Sie musste ihre Karriere beenden, jung, berühmt und auf dem Anstieg ihres Schaffens. Ihr Schicksal macht deutlich, dass große Begabung nicht vor Brüchen schützt und dass manche Lebenswege in ganz andere Richtungen abbiegen, als wir es uns wünschten. Es folgt eine andere Form schicksalhafter Krankheit, eine, die das Leben nicht lähmt, aber verändert. Die mexikanische Malerin Frida Kahlo überlebte als junge Frau 1925 einen furchtbaren Busunfall. Sie erlitt schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule, den Rippen und an den Extremitäten. Eine Metallstange bohrte sich durch ihren Unterleib und trat auf der anderen Seite wieder heraus. Ihr Becken war gebrochen. Man kann es nur als Wunder bezeichnen, dass sie überlebte. Frida Kahlo verbrachte nach dem Busunglück viele Monate im Bett, eingegipst, eingeschnürt, praktisch unbeweglich. Ihr Vater, der selbst Fotograf war, baute ihr eine einfache, aber geniale Konstruktion. Eine Holzplatte, die quer über dem Bett hing, und darüber ein Spiegel. So konnte Frida sich sehen und gleichzeitig malen, obwohl sie liegen musste. Viele ihrer frühen Selbstporträts entstanden genau in dieser Position, flach auf dem Rücken, den Pinsel über sich haltend, das Bild leicht angewinkelt vor den Augen. Auch später, als Operationen, Gipskorsetts und chronische Schmerzen sie regelmäßig ans Bett fesselten, blieb sie Künstlerin und thematisierte ihr Leid. So entstand eines ihrer berühmtesten Bilder, die zerbrochene Säule, das sie mit gebrochener Wirbelsäule halbnackt in einem Korsett zeigt. Von Schmerz zum Sehen. Claude Monet, der Maler des Lichts, verlor genau das, was er am dringendsten brauchte: seine Farb- und Kontrastwahrnehmung. Ab 1912 trübte der graue Star sein Sehen. Die Welt wurde gelbstichig, unscharf, farbschwach und konturlos. Für die meisten wäre das ein Grund, den Pinsel niederzulegen. Monet tat das Gegenteil. Er malte weiter. Und seine späten Bilder tragen genau diese Veränderung in sich. Verschwommener, kühler, mit einem anderen Verhältnis zu Rot, Blau und Grün. Seine Sehbehinderung legt sich fast wie ein Filter über sein Werk. Erst nach einer Operation wurde sein Blick klarer und gleichzeitig veränderte er sich. Menschen mit künstlicher Linse sehen mehr Blau und mehr Ultraviolett. Auch das zeigt sich in seinen letzten Bildern. Krankheit als ästhetischer Wendepunkt. Selten wird es so sichtbar wie bei Monet. Und dann gibt es Krankheiten, die nicht die Sinne betreffen, sondern die körperliche Leistungsfähigkeit, dort, wo der Beruf absolute Perfektion verlangt. Der Tänzer Rudolf Nureyev, vielleicht der berühmteste Mann des klassischen Balletts, erkrankte 1984 im Alter von 46 Jahren an HIV, später an AIDS, damals ein Todesurteil. Die Diagnose traf ihn mitten in einer Phase, in der er noch regelmäßig gastierte, choreografierte und an großen Häusern arbeitete. In den ersten Jahren merkte man bei öffentlichen Auftritten fast nichts. Doch ab etwa 1987, 88 beschrieben Kollegen und Kritiker den beginnenden Zerfall. Kondition und Sprungkraft ließen nach. Er wirkte steifer und verlor Gewicht. Bühnenkollegen berichteten später, dass er im Training immer öfter Pausen machen musste und teilweise Fieber, Atemprobleme oder Infekte verschwieg, um weiter auftreten zu können. 1989 tanzte er in Paris noch einmal den Schwanensee, ein historisch aufgeladener Auftritt. Die Presse schrieb, er bewege sich mit der Erinnerung an frühere Perfektion. Ab 1990 stand er fast ausschließlich als Dirigent, Ballettdirektor oder Choreograf auf der Bühne, nicht als Tänzer. Seine letzte größere öffentliche Arbeit war 1992 die Choreografie von La Bayadère an der Pariser Oper. Bei der Premiere saß er im Rollstuhl, sichtbar geschwächt und bereits schwer krank. Aber er war nicht der Einzige, der durch HIV ausgebremst wurde. Es traf so viele Künstler. Unter anderem auch jemanden, dessen Krankheit sich nicht auf den ersten Blick in seiner Kunst zeigte und trotzdem alles veränderte. Freddie Mercury. Auch er lebte mit HIV, später mit AIDS. Lange hielt er seine Diagnose geheim, bis die körperlichen Folgen nicht mehr zu übersehen waren. Live-Auftritte wurden unmöglich, Studioaufnahmen nur noch in kurzen Etappen. Seine letzten Songs entstanden mit äußerster Konzentration und spürbar begrenzter Zeit. Der letzte Filmdreh Freddys als Sänger fand im Mai 1991 statt. Für das Musikvideo »These are the days of our lives«. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich vom AIDS-Stadium gezeichnet. Der Dreh fand in den Limehouse Studios in London statt. Die Crew arbeitete so leise und rücksichtsvoll wie möglich. Freddie legte mehrere Schichten Schminke auf, um die sichtbaren Krankheitszeichen etwas zu kaschieren. Er war körperlich sehr geschwächt, aber seine Konzentration, seine Professionalität und seine Stimme waren fast unbegreiflich, präzise wie immer. In einer Einstellung schaut er direkt in die Kamera, lächelt müde und sagt, »I still love you.« Das war improvisiert und es wurde zur letzten Botschaft an die Fans. Nach diesem Dreh trat er nicht mehr vor eine Kamera. Wenige Monate später starb er. Diese Künstler verbindet kein Stil, keine Epoche, keine Nation. Sie verbindet nur eines. Der Körper spielte nicht mit. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, hinterließen sie Werke, die bleiben. Vielleicht liegt in diesen Geschichten ein tröstlicher Gedanke. Besondere Leistungen entstehen nicht nur unter idealen Bedingungen. Oft entstehen sie trotzdem. Und wenn uns morgen früh wieder etwas zwickt, denken wir vielleicht an diese Menschen, die für ihre Passion gekämpft haben. Unterm Strich geht es uns doch gar nicht so schlecht. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.